Ahoi Freunde und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Heute sprechen wir über eine Revolution im deutschen Fußball. Das ist ein großes Wort, das häufig an den falschen Stellen gebraucht wird, aber was der FC St. Pauli vorhat, ist nicht weniger als eine Revolution. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin's auf jeden Fall und ich weiß, er ist es auch. Hallo Jens!
Hi Nils. Ja, also unter Revolution machen wir es doch nicht hier im Stadionsprecher, oder?
So ist es, würde ich auch sagen. Aber komm, bevor wir uns der Revolution widmen, schauen wir erstmal auf das Tagesgeschäft in der Bundesliga, das dieser Tage ja auch nicht weniger spannend ist. Ja, wir haben einen wirklich spektakulären Spieltag hinter uns mit einigen interessanten Ergebnissen der Spitzenteams. Ja, wo fangen wir denn an? Vielleicht bei Borussia Dortmund.
Ja, lass mal BVB machen. So ist es.
Also in Dortmund scheinen wir gerade die Wiederholung altbekannter Muster zu erleben. In der Champions League führen die Dortmunder nach dem spektakulären 7:1 gegen Celtic Glasgow die Tabelle an. In der Bundesliga gab es hingegen ein ernüchterndes 1:2 bei Union Berlin. Und täglich grüßt das Murmeltier, kann man sagen. Damit ist Dortmund aktuell auf Platz 7 der Tabelle, zugegeben noch in Schlagdistanz zur Spitze. Aber man muss sich schon fragen, ist Dortmund auch in diesem Jahr nicht in der Lage, die Meisterschale zu holen? Jetzt, wie bewertest du die jüngsten Auftritte?
Also, ich glaube, wir sind uns ja beide einig, dass der BVB jetzt mit der Vergabe der deutschen Meisterschaft nicht so wahnsinnig viel zu tun haben wird. Das haben wir ja auch vor der Saison getippt und im Prinzip bestätigt uns das ja beide auch, wie sie im Moment auftreten, nämlich so dieses Wankelmütige, das haben sie einfach drin und das haben sie jetzt auch unter Nuri Sahin nicht komplett ablegen können. Also, ich finde es schon bemerkenswert, was da beim BVB passiert und das vor allen Dingen immer wieder auftritt und auch unabhängig davon ist, wer jetzt auf der Trainerbank ist. Also so gefühlt hat das ja bei Lucien Favre irgendwie schon angefangen. Peter Bosch, wer war noch alles? Marco Rose zwischendrin, Edin Terzic. Und jetzt auch Nuri Sahin. Und sie kriegen irgendwie keine Ruhe in die Mannschaft. Ich sage jetzt mal bewusst in die Mannschaft, weil ich glaube, wir wissen das ja auch aus anderen Vereinen, dass natürlich Ruhe im Verein da auch gut tut. Das sehe ich aber bei Dortmund gar nicht so als die große Problematik an. Klar ist jetzt irgendwie Ricken folgt auf Watzke, alright. Aber ansonsten sehe ich schon eigentlich das Umfeld ganz entspannt bei Dortmund. Aber irgendwas scheint so mit der Mannschaft oder in der Mannschaft nicht zu passen. Was meinst du?
Ja, es ist ein spannender Punkt, aber ich glaube, das hängt natürlich sehr, sehr eng zusammen, Mannschaft und Trainer. Ne? Und wir erinnern uns jetzt mal an die Abreibung beim VfB Stuttgart, wo sie da 1:5 untergegangen sind und Sahin sagt, dass er so eine desaströse Leistung, Nichtleistung, hat er ja gesagt, nicht kommen gesehen hat und dass sowas auch nicht wieder vorkommen soll. So, und dann spielst du so ein Spiel wieder wie gegen Union. Also es ist ja eigentlich echt erstaunlich, dass die Dortmunder das nicht irgendwie auf die Kette kriegen.
Ja, und ich meine auch, wenn ich von Mannschaft spreche, meine ich natürlich auch dieses Konstrukt Trainer-Mannschaft, weil ich finde schon, dass da auch jetzt zumindest in diesem Moment auch Teil der Problematik liegt. Ich meine, man muss vielleicht noch mal zwei Spiele vorher anfangen. Also ich habe das Spiel am Freitagabend gegen den VfL Bochum gesehen und da haben sie ja nach 20 Minuten 2:0 zurückgelegen. Hm. Und dann hat ja der VfL Bochum, die haben das 3:0 auf dem Fuß. Hm. Und ich weiß nicht, wenn dieses 3:0 in der, ich weiß nicht, was es dann war, 30. Minute oder paar 30. Minute, ob sie nach diesem 3:0 dann auch nochmal so zurückkommen und so eine zweite Halbzeit spielen und das Ding dann in dem Fall dann 4:3 gewinnen, das weiß ich gar nicht. Also von daher, sie waren auch gegen Bochum extrem wackelig. Klar kann man jetzt sagen, das lag natürlich auch an der Abreibung, die sie gegen Stuttgart bekommen haben, aber sie tun sich einfach schwer im Moment. Sie sind, ich finde auch, da ist so diese klare Rollenverteilung nicht da. Erinnere dich an Julian Nagelsmann und erinnere dich an das, was er ja auch bei der deutschen Nationalmannschaft so etabliert hat. Jeder Spieler muss seine Rolle kennen. Jeder Spieler braucht auch eine klare Kommunikation, was seine Rolle ist und was in dieser Rolle auch von ihm erwartet wird. Und das sehe ich bei Dortmund nicht. Jetzt ist der Sabitzer, hat rechts gespielt. Jetzt ist er ganz raus. Die ganze Zeit hat dann Metscher neben Groß gespielt. Groß, jetzt Metscher ist wieder raus. Jetzt spielt Can wieder neben Groß. Groß hat ein grottenschlechtes Spiel gemacht am Wochenende. Also so richtig haben sie sich einfach nicht gefangen. Und der arme Adeyemi, ne, macht vier Buden, glaube ich, gegen Glasgow und vier Buden. Ja. Und verletzt sich dann am Oberschenkel so. Auch der, von dem du sagen kannst, war der konstanteste Dortmunder Spieler jetzt in der Hinrunde bisher. Auch der ist jetzt wieder verletzt. Das heißt, auch da rücken wieder andere Spieler rein. Also sie kriegen keine Konstanz in ihre erste Elf.
Aber da ist natürlich wirklich auch der Sahin gefragt, ne? Also,
das ist wir genau haben, die Frage.
Klar, ich glaube, letzte Woche haben wir doch drüber geredet, über die funktionierende Achse bei Bayern und dass der Kompanie das eben genau richtig macht, zum Beispiel dann den beiden Innenverteidigern das Vertrauen auszusprechen und sie eben dann auch spielen zu lassen und eben auch auf anderen Positionen da einfach eine Kontinuität hat. Und das ist eben bei Sahin nicht ganz so. Also, ich glaube auch, dass das Teil des Problems, ehrlich gesagt, ist. Und ich weiß auch nicht, ob die Dortmunder einfach den Schuss immer noch nicht so richtig gehört haben. Also wenn man sich mal anhört, was Keeper Kobel nach dem Spiel sagt, der sagt, es war kein schlechtes Spiel, was wir gemacht haben. Also ich meine, das kann doch nicht der Anspruch sein. Und dann hat ja auch Sky-Experte Didi Hamann darauf reagiert. Also wir zitieren unseren lieben Didi ja besonders gerne.
Ja.
Und er hat danach bei Sky gesagt, ich weiß nicht, was schlimmer war, das Spiel oder was der Kobel gerade gesagt hat. Der sagt, dass man kein schlechtes Spiel gemacht hat. Bei einer Niederlage gegen ein Team, das letzte Saison fast abgestiegen ist. Mhm. Und er sagt auch, wenn du gegen Celtic 7 Tore schießt, die spielen in Schottland, das ist zweites oder drittes Regal. Man darf den Sinn für die Realität nicht verlieren. Wenn ich Watzke und Ricken auf der Tribüne sehe, die haben was zu besprechen. Die Auftritte gegen Stuttgart, Bochum und Union waren unterirdisch. Und also ich weiß nicht, ich bin kurz davor, Didi Hamann ausnahmsweise mal recht zu geben.
Ja gut, wer quasi alle drei Tage einen raushaut, der hat auch zwischendrin mal recht, Nils.
Also, ja, das stimmt auch.
Allein durch die Menge an Aussagen muss dann auch irgendwann mal was dabei sein, wo er mit recht hat. Ja, er hat damit recht und das ist ja auch so und das haben wir auch vor vergangene Woche, als wir hier den Podcast aufgenommen haben, haben wir ja über das gleiche Thema gesprochen. Im Prinzip kriegen sie es nicht auf die Reihe und sie kriegen es aber auch nicht hin zu sagen, daran liegt es, das stellen wir ab und wir machen den Schritt in die richtige Richtung. Ich meine, gegen Glasgow war es halt so, Glasgow hat versucht, mitzuspielen. Sie haben versucht, den BVB unter Druck zu setzen und das hat dem BVB dann auch in die Karten gespielt. Und so haben sie dann auch ihre ersten Tore erzielt und dann lief es halt auch so. Und solche Abende wirst du immer haben. Und natürlich, auch wenn dich dann 80.000 verrückte Schwarz-Gelbe nach vorne peitschen, ist es dann augenscheinlich für den BVB auch immer noch mal einfacher als jetzt zum Beispiel in der Alten Försterei in Berlin. Logisch, aber so richtig die Schritte in die richtige Richtung machen sie im Moment aus meiner Sicht nicht. Da würde ich dieses 7:1 eher so als positiven Betriebsunfall mal rausrechnen. Die Auftritte rund um dieses 7:1 waren dafür insgesamt zu schwach.
Und ich finde es auch interessant, wenn man dann Sahin mal zuhört nach dem Spiel. Ich finde, er wirkt fast schon so ein bisschen ratlos. Also er sagte, es ist für mich nicht einfach, gerade die richtigen Worte zu finden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir nicht wissen, was hier passieren wird. Trotzdem haben wir die erste Hälfte komplett hergeschenkt. Union definiert sich über die Zweikämpfe und Umschaltmomente. Wie wir die Tore kassiert haben, geht nicht. Ich weiß, was ich von meiner Mannschaft bekommen kann, aber wir sind neu und die Ursachenforschung, warum wir gerade auswärts zu starten, müssen wir gemeinsam besprechen und analysieren. Ja, also klingt noch nicht nach dem großen Masterplan, den er da hat, ne?
Nee, das ist auch so. Und ich fand auch ganz interessant, was Kevin Vogt gesagt hat, der ja die Unioner mit 1:0 durch eine Elfmeter in Führung gebracht hat. Er hat halt gesagt, wir hatten eigentlich einen ganz einfachen Plan. Wir wollten denen ein bisschen auf die Nerven gehen, den Dortmundern, und wollten sie stören und wollten da mit Willen rangehen, weil wir wussten, sie mögen das nicht. Und allein diese Aussage ist ja schon bezeichnend, dass du sagst, du kannst mit dem BVB oder du kannst dem BVB wehtun, indem du vollen Einsatz zeigst und sie unter Druck setzt. Da muss ein BVB in der Lage sein, Lösungen zu finden.
Ja, true that. Schließen wir es noch ab mit einer Aussage von Sportdirektor Sebastian Kehl, der so die Mängelliste eigentlich ein bisschen abgearbeitet hat in seinem Interview. Wir haben innerhalb der letzten 4 Spiele 11 Gegentore kassiert. Das ist einfach viel zu viel. Wir müssen unser Tor besser verteidigen. Wir müssen Zweikämpfe besser führen. Wir müssen Verantwortung übernehmen in Zweikämpfen. Das habe ich vor allem in der ersten Halbzeit nicht gesehen. Wie wir uns teilweise verhalten, geht einfach nicht. Das wird auch jeder Spieler selber wissen. Tja, das ist die Frage. Ob das jeder Spieler selber weiß.
Ja.
Um ehrlich zu sein, Jens, ich habe einfach das Gefühl, das ist nicht so eine krasse Einheit. Und ich habe auch das Gefühl, dass eben Sahin durch die Wechsel, die er da vornimmt, und es Ich glaube nicht, dass ihm das so gelingt, die Mannschaft so komplett mitzunehmen, wie man beispielsweise bei dem Nagelsmann und der Nationalmannschaft das Gefühl hat, ne? Du hast es gesagt mit den klaren Rollen. Ich glaube, da gibt es Unzufriedene und ob bewusst oder unbewusst, die machen dann einfach ein paar Prozent weniger. Und dieses jeder kämpft für den anderen und hängt sich voll rein für das gemeinsame Ziel, ich sehe das nicht. Und ich glaube, das hat mit Sicherheit zu tun.
Ja, würde ich dem, also ja, ich glaube, Schein hätte das jetzt vielleicht im Sommer stärken können, dieses Gefühl der Einheit, aber man hatte ja auch schon vorher das Gefühl, dass so diese, ah, wie heißt es immer so schön, diese Mentalitätsspieler, dass der BVB da jetzt nicht komplett mit ausgestattet ist. Ja, Emre Can ist so ein Spieler, aber wenn du mal guckst, wir haben schon in der vergangenen Saison ein paar Mal drüber gesprochen. Gregor Kobel ist mit Sicherheit ein super Keeper. Er fällt aber viel zu häufig aus. Er ist in der vergangenen Saison, hat er viele Spiele verpasst, weil er immer mal so kleinere Verletzungen hat. Gut, jetzt im Moment ist er fit, aber wir sind auch erst im Oktober. Also hoffen wir, dass es so bleibt. Nicht falsch verstehen, aber er ist schon auch keine Konstante. Wenn er da ist, ist er ein starker Keeper, keine Frage. Dann hast du aber hinten Schlotterbeck, immer auch ein bisschen für einen Fehler da, dann ein Süle, der in der vergangenen Saison überhaupt keine Rolle gespielt hat, Mats Hummels, da gehen wir noch mal zurück, der in der vergangenen Saison noch einer der stärksten Innenverteidiger war. Jetzt kommt dann Waldemar Anton neu dazu. Dann haben sie im Mittelfeld quasi jetzt den Groß drin. Can ist als Kapitän eigentlich nicht so richtig präsent. Klar, jetzt hat er mal wieder gespielt. Vorne dran ist ein Jule Brandt. Ich weiß, ich halte noch mehr von ihm als du, aber der bringt im Moment seine Leistungen auch nicht. Also von daher hast du im Moment das Gefühl, wir haben auch niemanden da, an dem sich die Mannschaft aufrichten kann, der seit Jahren eben auch die Leistung auf diesem absoluten Top-Niveau für den BVB bringt. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Krux. Sie haben, das haben wir schon oft gesagt, sie haben so diese Achse nicht, sie haben diese Mentalitätsspieler nicht, die zum Beispiel Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison hatte.
Ja,
Gut.
true that. Und das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung, Jens. Dann kommen wir doch mal zu Leverkusen, denn auch Bayer läuft den eigenen Ansprüchen ja hinterher. Nach der Wahnsinnssaison im vergangenen Jahr kassieren sie in diesem Jahr auffällig viele Gegentore. Ich glaube, nach 6 Spieltagen jetzt so viel wie in der kompletten letzten Hinrunde. Und das heißt natürlich auch, dass sie hier und da Punkte liegen lassen. Gegen Holstein Kiel haben sie jetzt am Wochenende schnell 2-0 geführt, aber gehen dann eben mit einem 2-2 nach Hause. Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe das Spiel in der Konferenz geguckt am Samstag und ehrlicherweise dachte ich nach dem 2-0, oh, liebes Holstein Kiel, das wird heute richtig bitter für euch. Ja, weil so die ersten Tore, dann ist ja das 3-0 auch noch gefallen. Das war dann eine Abseitsposition von Boniface. Und das war dann irgendwie so 15. oder 18. Minute. Das schon, oh Gott, ihr armen Kieler, das wird echt ein bitterer Abend oder ein bitterer Nachmittag. Und dann hast du sukzessive gemerkt, wie die Leverkusener den Fuß vom Gaspedal genommen haben. Also dachtest, wow, okay, ja, wir spielen hier ein bisschen. Wir sind sowas von überlegen. Ey, wir waren im vergangenen Jahr Meister. Wir sind hier ungeschlagen durch diese Saison gegangen. Puh, reicht doch, wenn wir im vierten oder dritten Gang das Spiel hier zu Ende fahren. Und dann passieren solche Dinge wie zum Beispiel eine Standardsituation kurz vor der Halbzeit und du hast ein neues Spiel. So ist es halt einfach. Ne?
Ja, wirklich interessant. Also, das ist schon echt ein Unterschied zum letzten Jahr und das hört man ja dann auch so ein bisschen in den Stimmen. Also Hofmann sagt zum Beispiel unerklärlich, ich habe keine Worte dafür. Robert Andrich sagt, es darf niemals passieren, dass wir dieses Spiel noch aus der Hand geben. Wir dürfen in solchen Spielen keine 2 Punkte liegen lassen und brauchen uns nicht darauf verlassen, dass es hinten raus immer noch klappt. Ist ja auch was dran. Und
Absolut.
ja, besonders spannend war ja auch, was Kapitän Lukas Radetzky gesagt hat, denn der war echt ein bisschen pisst. Er sagt, wir waren Meister, weil wir jedes Spiel angegangen sind wie die Verrückten. Heute habe ich diesen endlosen Willen nicht gesehen. Wir haben 12 Gegentore nach 6 Spielen. Diese Statistik ist Wahnsinn. Diese Lockerheit, ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist insgesamt zu wenig. Diese Leichtigkeit und Lockerheit ist was anderes als, und die hat was anderes als Seriosität ausgestrahlt. Und das muss weg. Und da kann man ihm nicht widersprechen, ne?
Ja, es waren halt auch zwei absolute Topspiele, die Bayer Leverkusen vor dem Spiel gegen Holstein Kiel hatte. Ja, also 18:30 Spiel vor vergangenen Samstag gegen Bayern München. Ja, absolutes Topspiel, wo natürlich auch ganz Deutschland, wenn nicht sogar ganz Europa drauf geschaut hat, wo Bayer ja zumindest einen Punkt geholt hat, sagen wir es mal so, möglichst neutral. Und dann halt so ein Heimspiel gegen den AC Mailand in der Champions League, wo du auch bis zum Ende an deine Grenzen gehen musst, um dieses Spiel irgendwo zu ziehen. Oh, ist mein absoluter Lieblingsbegriff. Das Spiel zu ziehen. Irgendwann müssen wir das mal machen, dass wir so die in Anführungszeichen so neuen Begrifflichkeiten im Fußball, dass wir mal ja, so unsere Lieblingsfloskeln oder sowas. Also sie haben, und um dieses Spiel zu ziehen, mussten sie halt wirklich dann über mehr als 90 Minuten an ihre Grenzen gehen. Und da sehe ich halt auch die Gefahr. Und da habe ich vor der Saison auch schon die Gefahr drin gesehen, dass halt Bayer Leverkusen diese Situation so noch nicht kennt. Im vergangenen Jahr war Europa League, sie konnten donnerstags spielen, haben dann immer wieder auch fast ihre ganze Mannschaft austauschen können und sind dann zumindest in den Gruppenspielen mit der B11 gestartet. Jetzt hast du natürlich in der Champions League mit AC Mailand die absolute Top-11 auf der Wiese. Und die müssen dann quasi am Wochenende nach dem 2-0 gegen Kiel immer noch so gierig und griffig sein, zu sagen, boah, die hauen wir jetzt hier weiter weg. Man kann es schon irgendwo nachvollziehen, dass sie dann ein paar Prozent nachlassen, aber es darf natürlich nicht sein, da hat Radetzky
recht. Ja, da kann ich als Bayern-Fan ja nur sagen, welcome to the reality. Ne? Das ist ja genau das, was die Bayern seit Jahren eben haben, diese Highlights. Und dann musst du eben trotzdem im tristen Bundesliga-Alltag irgendwie funktionieren und darfst natürlich dann einfach keine Punkte lassen.
Ja, und so haben sie ja in den vergangenen Jahren zumindest Borussia Dortmund die Meisterschaft ermöglicht vor zwei Saisons, die Dortmunder dann ja nicht geholt haben. Aber weil sie eben auch nach so Spielen, die für sie gut gelaufen sind, wo sie in Führung gegangen sind, dann ein, zwei Gänge zurückgeschaltet haben und dann eben doch noch Tore kassiert haben. Also das ist ja den Bayern ganz genauso passiert. Ja, ob es jetzt bei den Bayern anders ist, weiß man noch nicht so richtig, aber zumindest hat man das Gefühl, sie sind auch nach einem 2-0, wie jetzt zum Beispiel gegen Bremen oder sowas, dann auch noch bissig und wollen noch weiter Tore schießen. Auch gegen Kiel hatte man das Gefühl, gegen Zagreb natürlich auch. Und jetzt bei Bayer Leverkusen ist man jetzt vielleicht in diesem Modus, wo man denkt, oh ja, das reicht ja doch jetzt eigentlich. Ne? Ist doch gut, 2-0 zu Hause, hier in unseren schönen, wir sind 120 Jahre Bayer Leverkusen Sondertrikots, können wir nachher schön mit den Fans feiern und dann ist doch ein entspannter Nachmittag und dann gehen wir entspannt in Urlaub oder zur Nationalmannschaft. So läuft es dann.
Ja, und interessant ist ja, dass auch Alonso gesagt hat, es gilt, diese Selbstzufriedenheit abzustellen. Mhm. Ne? Und das ist natürlich das Gegenteil von dieser Gier, zu sagen, wir rennen wie die Hasen von der ersten bis zur letzten Minute. Ja. Und ich glaube, das ist so diese Mischung Selbstzufriedenheit und einfach auch dieses Wissen um die eigene Qualität. Und das blendet dich dann wahrscheinlich manchmal, wo du denkst, ah ja, ich meine, gegen Holstein Kiel, wir führen jetzt hier 2-0. Ja. Klar, das schaukeln wir schon nach Hause. Ne? Aber so läuft es dann halt nicht immer.
Ja, und dass du genauso wie Andrich das ja auch gesagt hat, dass du dann immer das Spiel hinten raus noch gewinnst, das ist ja auch mal gut, dass es ja mal rum ist. Also das konnte ja auch nicht so weitergehen und jetzt sind sie auch mal wieder, gut, jetzt ist so ein Spiel auch wirklich mal 2-2 ausgegangen und jetzt musst du damit jetzt auch klarkommen und ich glaube, Alonso ist natürlich auch ein Trainer mit seiner Erfahrung, eher als Spieler natürlich, als Trainer, aber er hat ja solche Situationen auch mitgemacht. Er hat jahrelang in den absoluten Top-Mannschaften gespielt und ich glaube schon, dass er da jetzt auch Thema Kommunikation auch die richtigen Worte finden wird und andersrum auch dann den Worten auch richtige Taten folgen lässt, dass sie dann eben Entscheidungen auch treffen, dass sie diese Spiele zukünftig, da kommt's wieder, ziehen werden.
Hammer. Hammer, Jens. Und was ich auch noch festhalten möchte, was mir einfach auch besser gefällt bei Leverkusen jetzt im direkten Vergleich zu Dortmund, ist halt einfach auch die Selbstkritik, die die Spieler da üben nach dem Spiel und sich eben nicht hinstellen wie Kobel und sagen, war ja kein schlechtes Spiel.
War ja gar nicht so schlecht.
Sondern der Radetzky ist halt richtig sauer. Und ich finde, genau das ist auch die richtige Reaktion. Und deswegen glaube ich auch, müssen wir unseren Saisontipp nicht korrigieren. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, Leverkusen wird bis zum Ende da ganz oben mitmischen. Und ich glaube, bei den Dortmundern wird es nicht so laufen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich habe jetzt auch nichts gesehen in den ersten 6 Spielen, was mich da von abbringt, dass es so kommt. Und ganz ehrlich, ich habe ja auch vor der Saison den Tipp gemacht. So,
gezogen,
Jens. Gezogen. Oh ja, ich habe den Tipp gezogen. Dass auch RB Leipzig möglicherweise vor Bayer Leverkusen landen wird. Und ich meine, zumindest dort sieht man ja auch, sie haben das Spiel in Leverkusen gewonnen. Okay, granted, es war der einzige absolute Top-Gegner, aber die sind jetzt ja auch ganz vorne dabei und sind ja punktgleich mit den Bayern, die ja jetzt ganz oben sind. Also ich glaube schon, diese Probleme, die wir auch vielleicht vor der Saison herausanalysiert haben, die sind schon da, die sind bei Leverkusen jetzt auch bald auch da. Wir haben vorher auch gesagt, dass Dortmund sich erst fangen muss. Das ist absolut so. Die Bayern machen einen ganz guten Eindruck und Leipzig ist auch noch nicht am Limit. Der Xabi Simmons funktioniert noch nicht. Ich glaube auch mit Šeško da vorne und Openda, die sind so dabei, sich so langsam zu finden, aber die haben auch noch jede Menge Potenzial. Also ich glaube, das könnte noch spannend werden da oben.
Glaube ich auch. Und die Bayern machen es natürlich auch ein bisschen spannend, denn darauf müssen wir einfach auch noch kurz zu sprechen kommen. Nachdem die Bayern ja am Anfang der Saison alles zerschossen haben, was ihnen da so sich in den Weg gestellt hat, muss man sagen, jetzt 3 Spiele ohne Sieg. Da haben wir zuerst das Unentschieden gegen Leverkusen, wo sie natürlich deutlich besser waren. Wir haben dann die Niederlage gegen Aston Villa, wo die Bayern auch besser waren. Und wir haben das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, wo die Bayern so drückend überlegen waren. 70% Ballbesitz, ich glaube rund 20-5 Torschüsse, 11-0 Ecken. Und trotzdem gewinnen sie das Spiel eben nicht. Geht 3-3 aus, weil natürlich auch die Frankfurter sich vorher genau überlegt haben, wie man die Bayern verwunden kann. Und das eben mit schönem Konterfußball, wenn die Bayern eben extrem hoch pressen und sehr weit vorne sind. Und das ist extrem gut aufgegangen. Ich glaube, Frankfurt hatte 4 Chancen und 3 davon haben sie eben dann gemacht.
Ja.
Also, wie siehst du denn das? Ist Kompanys Taktik, über die wurde ja nun schon vor dem Spiel viel gesprochen, ist das einfach zu gefährlich? Müssen die Bayern trotz des hohen Pressings nicht hinten auch ein bisschen besser absichern?
Ich glaube, du hast es richtig gesagt. Eintracht Frankfurt war jetzt auch, das war jetzt die Mannschaft, die perfekt auf dieses Bayern-System gepasst hat, quasi. Mhm. So mit diesen 2 absoluten Granaten da vorne drin, mit dem absoluten Monstertempo und mit diesem Selbstbewusstsein, das sie sich halt auch erarbeitet haben über die vergangenen Spiele. Die haben ja beide gut getroffen und vorbereitet. Also von daher, die kommen mit richtig breiter Brust und die wussten ganz genau, dass diese Situationen kommen werden. Mhm. Also ich meine, wenn du mal drauf guckst, wie die Bayern die erste halbe Stunde, sagen wir mal, gespielt hat, auch nach den Gegentoren. Da muss man auch Thomas Müller schon recht geben, der ja gesagt hat, ey, guck dir mal an, wie wir hier spielen. Das macht so einen Spaß. Wir erdrücken die Gegner. Wir sind immer vorne drauf. Wir kreieren hier Chance an Chance. Das ist super cool. Das macht super Laune. Genau so wollen wir weiterspielen. Das hat auch so ausgesehen, als würde das denen Spaß machen.
Ja.
Und dennoch ist die Frage natürlich berechtigt, wenn du weißt, dass diese Mannschaft 2 solche Granaten da vorne drin hat und dass du mit Upamecano und Kim, sagen wir mal, zumindest auch 2 Spieler da hinten drin hast, die immer mal vielleicht auch einen Bruchteil einer Sekunde falsch reagieren können. Und das kann gegen so 2 Spieler eben auch schon zu spät sein. Oder dann kannst du schon zu spät sein. Musst du da drauf reagieren? Jein. Was sagst du? Was meinst du? Ich bin hin und her gerissen. Ich kann es nicht klar als Ja oder Nein beantworten.
Ich glaube, sowohl Thomas Müller als auch Vincent Kompany als auch Max Eberl haben ja eigentlich mehr oder weniger gesagt, wenn du so dominant sein willst, brauchst du eben vorne auch die Überzahl und musst mit vielen Leuten draufgehen. Und das ist auch interessant, wenn du das in den Analysen dir anguckst, dass ja selbst die Innenverteidiger dann manchmal tief in der gegnerischen Hälfte stehen. Und oftmals wird dann eben mindestens ein Innenverteidiger von Bayern auch durch dieses Spiel relativ weit nach vorne gezogen. Und dann bleibt halt hinten manchmal nur noch einer, der dann ins Sprintduell mit so einem schnellen Stürmer muss. Und dann kann es eben passieren. Also ich glaube, Kompany hat erstmal ganz grundsätzlich nach diesem Spiel, wie bisher halt immer, wirklich richtig gut reagiert. Ich war wirklich gespannt auf sein Interview nach dem Spiel. Und er sagt ja einfach, lasst uns einfach ruhig bleiben. Was ich gesehen habe, ist eine tolle Leistung von der Mannschaft. Wir hatten so viele Chancen. Auswärts haben wir letztes Jahr bei Frankfurt 5-1 verloren. Das war ein total anderes Spiel heute. Und das stimmt ja auch. Und dennoch glaube ich, sie sollten sich schon drüber Gedanken machen. Weil wenn es dann, ich sag mal, so leicht in Anführungszeichen ist, das wird natürlich auch nicht immer gelingen den Gegnern, selbst wenn sie diese Strategie verfolgen. werden die dann trotzdem auch mal unter die Räder kommen. Aber zumindest sehen jetzt die Teams schon, das ist eine Art und Weise, wie man spielen kann. Na, schön sich hinten einmauern und dann das Ding nach vorne jagen in der Hoffnung, du hast einen Schnellen, der das Tor dann einfach macht.
Ja, und ich glaube, dass sich richtig, 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 richtig gute Trainer auch immer im Laufe der Zeit entwickelt haben. Also schau mal auf Jürgen Klopp, der war am Anfang, in Mainz hat er ganz anders spielen lassen. Also hat er natürlich auch seinen Gegenpressing-Stil gehabt, aber der hatte natürlich nicht das Team, dass das wirklich so spielen konnte, wie dann in späteren Jahren mit Borussia Dortmund oder dann auch in Liverpool. Aber wenn man gerade mal die Zeit in Liverpool nimmt, als er zu den Reds gekommen ist, da war das Gegenpressing, 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 nichts anderes. Und er hat sich schon entwickelt und ist dann auch im Laufe der Zeit immer mehr auch zu einem Ballbesitztrainer geworden, weil das manche Spieler dann eben auch erfordern, dass du manchmal deinen Stil ein bisschen anpasst und sagst, oder auch vielleicht im Spiel das ein bisschen anpasst und sagst, jetzt müssen wir mal auf die Bremse treten und müssen mal hinten ruhiger aufbauen, müssen vielleicht einen Gegner auch mal ein bisschen locken oder sowas. Und das ist was er dann so nach und nach in sein Spiel reingebracht hat. Pep Guardiola. Ganz genau das, ja, bei Barcelona und dann auch bei den Bayern immer dieses Tiki-Taka auch vorne drauf und so weiter. Der spielt mit City jetzt mittlerweile auch mal anders. Der kann dann gegen Arsenal zum Beispiel, wenn die vergangene Saison, als sie ins Emirates gekommen sind, da ist es, glaube ich, 1-0 ausgegangen für Arsenal. Da war es aber auch eher so, dass er eher ein bisschen einen ruhigeren Fußball hat spielen lassen und man dann eher mal auch auf einen Fehler des Gegners gewartet hat. Und ich meine, so wird sich das bei Vincent Kompany im dann möglicherweise auch ein bisschen entwickeln müssen. Und vielleicht ist das ja der Punkt. Ich meine, keiner will ja, dass die Bayern jetzt anders spielen. Ich glaube, der FC Bayern muss dominanten Fußball spielen. Das war mir unter Thomas Tuchel im vergangenen Jahr schon manchmal ein bisschen zu hasenfüßig. Also von daher, die müssen ja dominant Fußball spielen. Und dennoch ist dann in manchen Situationen vielleicht einfach gefragt, mal den Fuß vom Gas zu nehmen und zu sagen, wir führen hier in Frankfurt 3-2. Es ist die 88. Minute, dann müssen vielleicht nicht beide Innenverteidiger in der gegnerischen Hälfte stehen.
Du, und darüber habe ich mich tatsächlich als einziges so ein bisschen geärgert, genau dieses letzte Tor. Also wenn man sich das anschaut, das war vor allem Kimmichs Bock, muss man sagen, der dann da relativ ohne Not irgendwie den Weg wieder nach vorne sucht, in einen sehr engen Raum, wo viele Frankfurter sind, und dann ist der Ball eben weg. Und da habe ich auch gedacht, also wenn du weißt, du hast schon zwei Dinger kassiert, dann machst du doch vielleicht wirklich die letzten paar Minuten einfach echt mal low. Und ich meine, wenn du 85 Minuten nach vorne gespielt hast, das nimmt dir ja auch keiner übel, wenn du dann einfach sagst, wir wollen dieses Ergebnis jetzt mit nach Hause nehmen.
Ja, und das ist auch einfach schlau. Und dann hat ja Alfonso Davies noch versucht, den Ball irgendwie so in die Tiefe zu chippen oder sowas. So, vielleicht wäre dann der Zeitpunkt auch gewesen, wo du sagst, du platzierst da hinten mit Palinha nochmal irgendwie so am Mittelkreis ein Sechser, so eine Anspielperson, die du halt immer da anspielen kannst und so weiter, und du bringst nochmal ein bisschen mehr Ruhe rein, wie es dann zum Beispiel bei Manchester City so ein Rodri macht, der halt einfach so ein Anker im Spiel ist, den du dann immer in diesen kniffligen Situationen dann auch nochmal anspielen kannst, der den Ball nochmal neu verteilen kann. Also so diese ein bisschen mehr Ruhe in diesem ganzen Power-Fußball. Ich glaube, das würde den Bayern ganz gut tun.
Ich glaube, Feintuning. Das ist Feintuning am Ende. Man muss ja wirklich jetzt mal als kurzes Zwischenfazit, das hätte ja unter Kompany auch alles ganz anders laufen können. Und ich glaube, der Start ist sehr, sehr vielversprechend. Und ich finde es auch gut, wenn Max Eberl nach dem Spiel sagt, dass grundsätzlich dieser riskante Ansatz von Kompany die Identität des FC Bayern ist. Und er sagt wortwörtlich, und du wechselst keine Identität. Es war ein begeisterndes Fußballspiel. Das ist es, was wir sehen wollen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, genau so ist es. Und natürlich muss man in einzelnen Aktionen dann noch ein bisschen schlauer agieren. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt nach dem Spiel so ein bisschen überlegt, als ich die Interviews gehört habe, auch von Müller, der ja dann sagt, von 15 Spielen gewinnst du das 13 Mal. Ich habe kurz überlegt, ist mir das zu schön geredet? Also Na, will man dann so ein bisschen darüber hinwegreden, dass man jetzt drei Spiele halt trotzdem nicht gewonnen hat? Und Müller sagt ja selber, es ist am Ende Ergebnissport. Aber ich glaube, kommunikativ machen sie es genau richtig, nämlich jetzt da gar keine Schwäche zu zeigen, sondern zu sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Und klar, wir müssen da noch ein bisschen was anpassen. Aber der Fußball, wenn der noch 5% besser funktioniert, dann versetzt der ganz Europa in Angst und Schrecken.
Ja, das Das würde ich gerne noch abwarten. Und ich so als, wenn es an die Bayern geht, dann ja eher als neutraler Beobachter. Ich finde das auch gut und ich gönne das auch den Frankfurtern. Und was dann in der 93., 94. Minute da abgegangen ist, als der Marmusch das Ding da hinten aber auch reingesetzt hat. Na, also das war ja nicht, und oh Gott, der Neuer kommt auf mich zu und dann gucke ich mal, wo schieße ich den Ball jetzt hin? Oh Gott, 94. Minute, ich muss den jetzt reinmachen, sonst verlieren wir das Ding. Der hat das Ding einfach da hinten eingeschweißt, ohne mit der Wimper zu zucken. Also von daher auch Respekt an Omar Marmoush, an Etikete, wie sie diese Dinger dann da vorne auch ausgespielt haben. Und das ist auch eine Riesenqualität der Eintracht, dass sie auch immer wieder Spieler besser machen. Ja, so ein Etikete, der lang auf der Bank gesessen hat, bei Paris gar nicht mehr gespielt hat, der spielt jetzt in Frankfurt und ist top drauf. Marmoush in Wolfsburg nicht so richtig glücklich gewesen, hat vergangenes Jahr schon eine Top-Saison gespielt und jetzt richtig durchgestartet. Also von daher Riesenkompliment an die Eintracht auch. Und ich finde es okay, wenn es spannend bleibt. Ich finde es okay, dass dieses Tor gefallen ist. Und dann werden wir sehen, wie es bei den Bayern da weitergeht.
Yeah, well, obwohl die Frankfurter nicht gewonnen haben, kann man sagen, sie haben dieses Spiel echt gezogen, Jens.
Oh ja.
Aber Jens, jetzt mal was ganz anderes. Um hier mal den harten Cut zu machen und vielleicht mal zu noch revolutionäreren Themen zu kommen. Was könnte man denn für 850 Euro alles kaufen?
Boah. 850 Euro. Was würde ich denn für? Also, unser iPad ist schon ein bisschen super langsam. Ich glaube, für 850 Euro würde ich, glaube ich, ein iPad Air bekommen. Wie viele Schallplatten kriegt man für 850 Euro, Nils? Das ist doch eher so unser gemeinsames Metier. Wie viel kauft man für 850?
Da müsste ich jetzt rechnen. Kommt drauf an, was du so, also 30 vielleicht? Roundabout.
Ja, roundabout 30. Ein bisschen weniger, wenn du Doppel-LPs hast. Ja.
Ja.
Oder man kauft sich einen Teil des FC St. Pauli.
Wo wir beim Thema wären.
Genau, das ist nämlich Teil der Revolution. Der FC St. Pauli gründet eine Genossenschaft, an der man sich mit roundabout 850 Euro, also sind 750 Euro plus Gebühren, mit 850 Euro beteiligen kann. Und zwar jeder, also du, ich, jeder, der 850 Euro hat, kann Anteile oder einen Anteil am FC St. Pauli kaufen und damit auch eine Stimme an der Football Cooperative St. Pauli. Und was macht die? Die übernimmt die Mehrheit am Millantor-Stadion oder an der Millantor-Stadion-Betriebsgesellschaft. Das bedeutet, dass Fans und Mitglieder, wie gesagt, in den FC St. Pauli investieren können und Miteigentümer am vereinseigenen Millantor-Stadion werden können.
Und das heißt im Umkehrschluss, weil du sagst ja schon, sie haben auch eine Stimme, sie können auch darüber entscheiden, was zum Beispiel mit Mieteinnahmen passieren soll oder sonstigen Gewinnen, die aus der Stadionnutzung erzielt werden. Und das Ganze geht jetzt los am 19. Oktober, also ab da kann man diese Anteile erwerben und ich glaube bis Ende Januar kann man das dann tun. Und der Verein will darüber 30 Millionen generieren. Mhm. Ja, und behält sich aber auch noch vor, dass das dann sogar noch mehr werden kann. Was passiert denn dann mit dem Geld jetzt, mit diesen 30 Millionen?
Im Prinzip ist es so, dass der FC St. Pauli ja eben auch als in Anführungszeichen kleiner Verein, also ich glaube, sie haben 45.000 Mitglieder, natürlich noch Schulden aus dem Stadionausbau haben am Millantor. Das sind roundabout 15 Millionen Euro Restschulden. Das wollen sie eben tilgen. Und sie haben noch Verbindlichkeiten aus Bankdarlehen. Das sind auch roundabout 15 Millionen Euro. Und das wollen sie halt mit diesen 30 Millionen Euro tilgen. Das bedeutet, im Prinzip wären sie dadurch, sagen wir mal, schuldenfrei und könnten dann halt eben mit den Einnahmen, die sie haben, sie haben eine ausgeglichene Bilanz, könnten sie dann eben neue drängende Projekte wie Infrastrukturprojekte oder sowas anschieben und hätten halt nicht immer diesen Ballast von 30 Millionen Euro mit sich rumzuschleppen. Also spannende Idee.
Ja, wir sagen eben vor allem deshalb Revolution, weil das natürlich ein völlig neues Modell ist. Man kennt das ja so und wir erinnern uns an die leidige Diskussion mit dem Investoreneinstieg bei der DFL. Sonst geht es ja immer darum, dass externe Geldgeber da die Kohle hinblättern. Ja. Und jetzt finanzieren eben die Fans und Mitglieder selber den Verein mit. Und ich meine, wen gibt's denn eigentlich besseren als die Fans, die sowieso mega Bock auf ihren Verein haben, wo das eine Herzensangelegenheit ist, die das im Zweifel wirklich auch gerne geben. Und du gibst eben nicht dann auch Macht an irgendwelche Investoren ab, die natürlich sehr eigene Interessen verfolgen und nicht zwingend die des Vereins.
Ja, ist auch genau so. Und das ist auch genau der Punkt, den auch Oke Göttlich, der Präsident vom FC St. Pauli, gebracht hat, weil er nämlich sagt, wenn wir so über Investoreneinstiege sprechen oder sowas, dann bewegt sich der Fußball eben vom Fan weg, weil sowas wird immer ohne die Fans gemacht. Du hast eine Ausgliederung aus der e.V., der Profibereich wird ausgegliedert in eine AG und die Anteile übernimmt dann irgendein Investor oder sowas. Dann wird ja quasi den Fans, die auch Teil des Vereins sind, wird ja der Verein, die Profiabteilung, ihre Mannschaft wird ja eher weggenommen. Und jetzt beim FC St. Pauli ist es eben genauso, genau andersrum. Und er sagt eben, wir haben viele Jahre darauf herumgedacht, wie wir ein alternatives Finanzierungsmodell schaffen können. Übrigens damals auch beteiligt an den Ideen zu so einer Genossenschaft war schon Andreas Rettig. Der war so Ende der 2010er Jahre bei St. Pauli. Auch der hat es damals mit drauf rumgedacht, wie Oke Göttlich das sagt. Und mit in die Verantwortung zu gehen, seinen Verein mitzugestalten, das ist das Thema der Genossenschaft, sagt eben der Präsident von St. Pauli. Und er hat dann gestern am Sonntag bei Sky 90 auch noch gesagt, und selbst wenn Lothar Matthäus saß ihm gegenüber, 1 Million Anteile kauft und ich nur einen, haben wir beide nur eine Stimme.
Ja. Spannendes Konzept auf jeden Fall. Sehr, sehr spannendes Konzept. Und ich meine, man muss mal gucken, wie es in der Praxis funktioniert. Aber das ist natürlich auch was, gerade bei so einem Verein wie Pauli ist es natürlich super glaubwürdig und irgendwie auch super cool, muss man sagen. Ja, also ich finde das eine sehr, sehr gute Idee, das mal so anzugehen. Und gerade in Zeiten auch von Crowdfunding und Co., why not?
Ja, das ist auch genauso. Und was so auch deutlich geworden ist in den vergangenen Tagen, als ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat, ist auch gerade das Thema Kommunikation. Denn ich meine, ich weiß ja, dass du auch das ein oder andere Finanzprodukt hast, also investierst auch. Ich mache das ganz genauso. Und das, was du überhaupt nicht gebrauchen kannst, wenn du in irgendeiner Form dein Geld in irgendwas investierst, sind irgendwelche Gerüchte, Schlampigkeiten oder sowas. Also von daher, die Kommunikation gegenüber den Fans muss halt extrem sauber sein. Ja, die müssen ganz genau darüber informiert werden. Es ist am Ende ein Finanzprodukt, Chancen, Risiken und so weiter. Also du musst wirklich sehr, sehr, sehr viel Kommunikation betreiben, um da deinen Fans, die ja beim FC St. Pauli auch eher, sagen wir mal, kommerzkritischer sind als vielleicht an anderen Standorten, denen musst du schon sehr, sehr, sehr genau erklären, was passiert damit, wie setzen wir das auf, was haben wir als Verein davon, aber was hast du auch als Fan davon? Und das finde ich schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Und Oke Göttlich hat es auch gesagt, wir sind halt so als FC St. Pauli. Wir haben das schon immer so, dass wir viel Mitspracherecht unseren Fans, unseren Mitgliedern geben. Das hat dann auch viel mit Kommunikation zu tun, das sagt er auch selbst. Aber das ist halt so. Wir sind so und wir wollen das so. Und deswegen, glaube ich, ist es für Pauli auch ein spannendes Modell. Ja.
Und ich fand es sehr lustig, als er dann Zitat gesagt hat, der Profifußball ist getrieben von einer großen Angst vor der Mitbestimmung. Uli Hoeneß wird mutmaßlich schon deshalb kein Genosse, weil ihm allein das Wort Markenschmerzen macht. Aber er ist herzlich eingeladen, Anteile zu zeichnen. Und er sagt auch noch, Leute wie Hoeneß wollen mit anderen Menschen nicht über ihre Ideen diskutieren. Die wollen Kontrolle und Macht. Unser Prinzip ist, wir geben Kontrolle zugunsten von Partizipation ab. Ja, natürlich ein bisschen Hoeneß-Bashing nebenbei, aber ganz grundsätzlich finde ich den Ansatz trotzdem gut.
Ja, man muss auch sagen, er wurde auch von Sky 90-Moderator Patrick Wasserzieher auf das Thema Hoeneß gestoßen. Also er ist jetzt nicht von sich aus drauf gekommen, hier Uli Hoeneß zu bashen, aber es ging dann schon irgendwie darum, so nach dem Motto, Uli Hoeneß hat ja irgendwie super Verdienst beim FC Bayern und Oke Göttlich ist ja jetzt auch schon 10 Jahre in St. Pauli und bewegt da halt auch was. Und da kam so dieser Querverweis her. Aber ja, aber es stimmt schon, ist schon ein krasser Gegensatz, sagen wir mal, zu dem Modell Bayern, wo du halt mit sehr, sehr, sehr viel Investoren von außen arbeitest. Ja, auch Adidas ist da drin, Allianz ist da drin und so weiter. Also von daher ist schon ein krasser Gegensatz. Und ich finde es auch eine spannende Finanzierungsform. Und ist das nicht möglicherweise auch was, worauf andere Traditionsvereine mal gucken sollten? Also können Sie sich ja
Ja.
jetzt schön anschauen, wie das läuft. Also ich denke da so an den FC St. An den FC Schalke 04, die ja auch eine riesen Gefolgschaft haben und die ja auch immer Finanzstress haben. Ist das ein
Ja.
Modell, was man sich auch bei anderen Vereinen vorstellen kann, oder funktioniert sowas nur bei St. Pauli?
Ich glaube, ganz grundsätzlich ist das auf jeden Fall was, was nicht nur auf St. Pauli funktioniert, aber du brauchst natürlich in den entscheidenden Positionen Leute, die für sowas offen sind. Und genau wie Göttlich das auch sagt, dann brauchst du natürlich die Leute, die das Gespräch auch suchen, die im Zweifel dann eben auch zulassen, dass Fans ein bisschen Einfluss nehmen. Und das hast du natürlich nicht unbedingt überall, wenn die Alphatiere zugegen sind, die eben alleine entscheiden wollen. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Felix Magath irgendwo in verantwortlicher Position bei einem Verein ist, kann ich mir schwer vorstellen, dass der Felix das jetzt irgendwie gut findet. Wobei, dann sagt er vielleicht auch her mit der Kohle. Aber auf jeden Fall. Also ich glaube, es werden sich jetzt viele angucken, wie das läuft bei Pauli, ob es funktioniert. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da noch der ein oder andere Verein nachzieht.
Ja, ich glaube halt auch, im Prinzip ist es ja so, man setzt sich jetzt gefühlt mit 30.000 Personen an den Tisch. Also das sind ungefähr die Anteile, so viel wollen sie roundabout ausgeben. Also, und jeder hat eine Stimme. Das bedeutet, der Aufwand, den du da betreibst, das ist schon immens. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, diesen Aufwand hat jetzt nicht Oke Göttlich alleine, sondern es gibt dann natürlich eine eigene Genossenschaft, die gegründet wird, und dafür gibt es dann auch eine Führung. Die machen das zum Beispiel ehrenamtlich, also die werden dafür auch gar nicht bezahlt, sondern das ist im Moment ein ehrenamtlicher Job sozusagen. Also das ist schon ein sehr, sehr spannendes Modell, und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Gerade die Traditionsvereine. Man hat ja so dieses Gegenbeispiel auch Hertha BSC, wo man gesehen hat, wo die Kohle von einem externen Investor kam, und das hat so überhaupt nicht funktioniert und hat vor allen Dingen auch den Fans sehr, sehr sauer aufgestoßen. Von daher, ich glaube schon, dass es was sein kann, was man in Zukunft möglicherweise auch bei dem einen oder anderen Verein sieht. Ich finde es cool und auch irgendwie bezeichnend, dass der FC St. Pauli als erstes an sowas denkt und als erstes an sowas arbeitet, weil das Motto ist vom FC St. Pauli: ein anderer Fußball ist möglich. Also es ist genau sowas. Sie setzen sich seit Jahren für eine gerechtere Verteilung auch der TV-Gelder ein, ja, unterstützen sozial und nachhaltige Projekte, verzichten auf Millionen auch von irgendwelchen Wettanbietern und so weiter, weil sie sagen, nein, das passt nicht zu uns. Und jetzt zu sagen, wir gehen diesen Weg, wir versuchen das, wir haben uns das lange überlegt, wir haben das lange irgendwie durchgecheckt und jetzt machen wir diesen Schritt, das finde ich großartig und finde es eine coole Aktion, und ja, ich hoffe, dass das gut funktioniert.
Ja, finde ich gut. Und ein bisschen mehr Macht dem Volke finde ich grundsätzlich
Ja,
eine gute Sache.
das stimmt, ja.
Ja, es ist ja wirklich so, ne? Ich meine, wenn du in einem Verein ein paar Granden hast, die dem Verein auch wirklich verbunden sind, also weil wir jetzt von den Bayern geredet haben, natürlich liegt so einem Uli Hoeneß, das ist dem sein Baby, dem liegt natürlich auch das Wohl des Vereins in allererster Linie am Herzen. Wenn du aber so Externe hast, vor allem Investoren, die sind natürlich da mit einem anderen Interesse, die wollen natürlich ihr Geld vermehren und dann werden die Entscheidungen möglicherweise eben auch eher nicht zugunsten des Vereins, sondern zugunsten der Kapitalakkumulation getroffen. Und dann finde ich es doch ganz schön, wenn du ein bisschen das in mehrere Hände gibst. Und es gibt keine besseren Hände als die Hände von Fans, die am Ende einfach nur wollen, dass es ihrem Verein gut geht, dass der natürlich auch erfolgreich ist. Aber es ist ja das Schöne, das ist ja jetzt nicht nur so ein Projekt für Fußballromantiker, was sich dann gar nicht rechnet, sondern der FC St. Pauli nimmt damit eben auch ordentlich Geld ein. Und deswegen ist das Prinzip einfach auch gut, weil sich's nicht nur gut anhört, sondern im Zweifel halt auch gutes Geld in die Kassen spült.
Und das werden Sie auch brauchen, wenn Sie, Zitat, Oke Göttlich, von einem Aufsteiger zu einem Bundesligist werden wollen, weil das ist nun mal so, dass es auch schwierig ist für Vereine, die eben hochkommen in die erste Bundesliga, sich da auch zu etablieren. Ich glaube, über so Verteilung von TV-Geldern und so weiter, da müssen wir noch mal eine separate Folge irgendwann machen. Das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, was im Rahmen dessen auch so mit aufkam. Und habe ich da ein bisschen links und rechts reingelesen. Schon seit vielen Jahren großes Thema. Aber ich glaube, da können wir noch mal, da müssen wir uns mal einen Experten einladen, einen Finanzexperten. Dann machen wir Erbsenzähler, der Podcast über Fußball und Finanzen oder sowas. Aber das wär mal spannend, da nochmal reinzugucken, weil du brauchst einfach Kohle, du brauchst Geld, um dich dann auch längerfristig in der Liga zu halten. Heute, glaube ich, noch mehr als vor 10, 15 Jahren, als so die Augsburger und zum Beispiel die Mainzer auch hochgekommen sind. Naja. Wenn du dich wirklich in der Liga etablieren willst als Bundesligist, dann brauchst du die finanziellen Mittel und deswegen ist das ein Modell, was für den FC St. Pauli möglicherweise funktionieren kann.
Spannend, spannend. Also, wer sich beteiligen will beim FC St. Pauli, ich sag's nochmal, ab dem 19. Oktober, könnt ihr euch da gerne beteiligen. Gucken wir mal. Ich glaube, ich spare mein Geld lieber. Wenn das jetzt die Bayern gemacht hätten, hätte ich es mir überlegt, aber so nah dran bin ich an St. Pauli nicht. Find's trotzdem cool. Und ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr machen wir einen Strich unter die heutige Folge, die der Jens, muss man sagen, wieder extrem gezogen hat. Hammer geil, Jens.
Danke, danke.
Das musste doch mal gesagt werden. Ja. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt entspannt, macht euch eine schöne Woche. Wir freuen uns auf den nächsten Spieltag. Aber jetzt kommt ja erstmal wieder Länderspielpause.
Ach
Gott, das will. Ich meine, gut, über Deutschland freuen wir uns ja mittlerweile auch wieder. Aber eigentlich hätte ich jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn es mit der Liga weitergegangen wäre.
Ja, hätte jetzt schön einfach bis Weihnachten durchlaufen können. War gerade so schön spannend.
Ja, gut. Naja, aber bei dem Wetter kann man es auch gut mit Fußball aushalten, Freunde. Deswegen bleibt im Trockenen, bleibt auf der Couch und bleibt im Gespräch.
Ciao.